5 an. Und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll errettet werden. Wir wollen beten. O Herr Jesus, schreibe doch deinen teuren und wichtigen Jesusnamen tief in unser Herz. Was wären wir ohne dich? Versunken in unserer Schuld und kraftlos und ohne Hoffnung. Herr Jesus, wir danken dir, dass du und dein Name uns geschenkt sind. Lass uns zu denen gehören, die deinen Namen anrufen. Ach Herr, du kennst ja unser Leben. Du weißt, wie viel Schmutz und Sünde da ist. Wir legen es unter dein Kreuz. Und all unsere Herzensunruhe und Sorge legen wir dazu. Und geben uns in deine Hand. Hilf uns, dass es wirklich so ist. Amen. Wir beten weiter in der Stille. In Wort, im Werk, in allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift, das wir am letzten Sonntag schon hörten und das uns beschäftigen soll. Und da die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses kamen, lesen wir in Lukas 2 nach der Weihnachtsgeschichte, da brachten sie das Kind Jesus nach Jerusalem, auf dass sie ihn darstellten dem Herrn, und dass sie geben das Opfer, nachdem gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und da die Tage um waren, dass das Kind beschnitten würde, da ward sein Name genannt Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe denn er in Mutterleibe empfangen war. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Jetzt wird das Opfer für die Jugendarbeit eingesammelt.
Gnade sei mit uns. Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ich wollte an diesen Epiphania-Sonntagen predigen über den Namen Jesus. Wir haben da am letzten Sonntag angefangen und lesen heute über den Namen ein Wort aus Sprüche 18, Vers 10. Da heißt es: Der Name des Herrn ist ein festes Schloss. Der Gerechte läuft dahin und wird beschirmt. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich gehe so gerne gelegentlich in die Berge und Täler des Bergischen Landes, das ja gewissermaßen vor den Toren unserer Stadt liegt. Ich wundere mich, ob wie wenig die Essen davon Gebrauch machen, da die Gegend bei Herzkamp und so ist herrlich, nicht? Kann man stundenlang durch die Felder und Wälder streifen und trifft keinen Menschen. Und da habe ich nun so bei meinen Wanderungen, bei den durchaus altmodischen Wanderungen, da man nicht von heute fährt, nur auf Luftbereich, nicht? Bei meinen durchaus altmodischen Wanderungen beobachtet, dass die Bauern da jetzt neuerdings auch diese elektrischen Weidezäune haben. Kennen Sie die Dinger? Da geht man so gemütlich einen Feldweg, tief in Gedanken, und lässt vielleicht so die Drähte der Zäune durch die Finger laufen, so spielend, und auf einmal, peng, hat man elektrischen Schlag. Ich mach's den Kühen zumute sein, denen das passiert, ne? Meine Freunde, genauso geht es mir mit dem Wort Gottes. Also unser Wort zum Beispiel. Der Name des Herrn ist ein festes Schloss. Der Gerechte läuft dahin und wird beschirmt. Wenn man so das zum ersten Mal hört, dann denkt man, das ist eins von den vielen Gottvertrauensworten. Es gibt so ein Gottvertrauen, so ein unverbindliches und nichtssagendes Gottvertrauen, wer nur den lieben Gott lässt walten. In Altersheimen, sehr gefragt, von 80 aufwärts. Und man ist unwillkürlich versucht, nicht wahr, so ein Wort so in die Rubrik, in die Kiste zu packen. Aber wenn man es dann näher ansieht, dann entdeckt man plötzlich, dieses Wort ist elektrisch geladen. Elektrisch geladen. Nicht mit irdischem Strom, sondern mit dem Strom des Geistes Gottes. Kurz gesagt, als ich dieses Wort, ich wollte über den Namen des Herrn predigen. Wir haben letztes Mal gepredigt über dieses Wort, da war sein Name genannt, Jesus, Sie erinnern sich. Als ich dieses Wort nun eine Woche lang betrachtet habe, da habe ich bei dem Wort dreimal einen elektrischen Schlag bekommen. Und das möchte ich Ihnen gern zeigen. Verzeihen Sie, ich kann es nicht anders machen. Ich überschreibe die Predigt in den Text. Dreimal elektrischer Schlag. Jetzt lese ich es nochmal. Der Name des Herrn ist ein festes Schloss. Der Gerechte läuft dahin und wird beschirmt. Dreimal elektrischer Schlag. Erstens, was ist das hier für ein erstaunlich modernes Lebensgefühl? Fester Turm, so heißt es wörtlich. Der Name des Herrn ist ein fester Turm. Läuft dorthin und wird beschirmt. Sehen Sie, dahinter steht das Wissen um die Bedrohtheit unserer Existenz. Um das Bedrohtsein unseres Lebens. oft ich dieses mir sehr liebe Wort lese, steht eine Erinnerung vor mir auf. Krieg, Nacht, die Sirenen, Meyers Waldhörner, Tuten, nicht voll Alarm, akute Luftgefahr. Und Menschen rennen durch die Nacht mit Bündeln nach dem Bunker um ihr Leben. Der Name des Herrn ist ein Hochbunker. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Seht, dahinter steht das Wissen um die Bedrohtheit unseres Lebens. Um das Bedrohtsein. Bedrohtheit ist, glaube ich, kein Deutsch. Bitte anwesende Studienräte, müssen nicht anzukreiden. Das Bedrohtsein unseres Lebens. Sehen Sie, es hat immer wieder in der abendländischen Geistesgeschichte Zeiten gegeben, wo der Mensch mit einem, der schlichteste Schuhmacher bis zum reichen Mann, erfüllt war mit einem wundervollen Optimismus. Der Mensch ist gut. Lass nur noch ein bisschen Erziehungsarbeit machen von Staat und Kirche und dann kommt das so raus. Oder lass mal andere ökonomische Verhältnisse sein, dann kommt das, der Mensch ist gut. Und es wird immer, immer besser. Wart nur ein bisschen, es wird immer, immer schöner. Ich sage, es hat Zeiten gegeben, wo so ein wundervoller Optimismus bei den Menschen war. Und diese, etwa die Aufklärung oder Rationalismus und die ganze Zeit. Schrecklich, ja. Und die ganze Zeit stand dieses Bibelwort still da, auch wenn es keiner verstanden und gehört hat, und sagte, das ist ja lauter Unsinn. Dann ist nichts, dass der Mensch so gut ist und das immer besser wird. Ihr seid unheimlich bedroht. Heute haben das die Menschen begriffen. Die Philosophen reden nichts anderes als von dem Preisgegebensein des Menschen. Die modernen Schriftsteller, soweit sie überhaupt also mitreden können, wissen nichts anderes zu reden als von der Gefährdung und Bedrohtheit des Menschen. Aber die Politiker, die Lage war noch nie so ernst wie heute. Sie wissen alle nichts anderes zu reden mehr als: Wir sind unsagbar bedroht. Meine Freunde, was heißt eigentlich bedroht sein? Lassen Sie mich ein Bild brauchen. Ich erinnere mich während des Krieges an eine Szene während des Krieges. Da war ich unterwegs. War so ein schöner Frühlingstag. Und dann kommt der Fliegeralarm. Und ich erreiche nicht so schnell einen Bunker. Und ich renne, um irgendwo unterzukommen. Und dann sehe ich auf einmal an dem glitzeblauen Himmel die feindlichen Fliegergeschwader, wie so kleine Pünkte. Wie so Kraniche kamen sie an. Donner! Ich stand ganz allein auf der blassen Straße. Und da über mir kommt der Tod. Mir stand das Herz still. Klingt da jetzt einer aus? Oder fliegen sie weiter? Jeden Moment kann dieses schreckliche Heulen kommen. Da ist aus. Ich habe damals begriffen, was es heißt, bedroht sein. Und so sind wir alle bedroht. Jeden Augenblick kann Unheil über uns hereinbrechen. Krankheit, Krebs oder Konjunkturrückgang. Einmal ist alle. Oder die Radioaktivität der Luft nimmt zu. Diese verfluchten Atomexperimente. Ein Professor in München hat schon festgestellt, dass die abnorm Gebuchten unheimlich zunehmen. Oder ein böser Nachbar. Oder irgendein Missgeschick. Da muss ein Pfarrer, ein Bekannter von mir, zu Eltern gehen und sagen, ihr Sohn ist überfahren worden, ist tot. Wir sind bedrohte Leute. Jeden Moment kann irgendwas über uns hereinbrechen. Und wer nicht ganz oberflächlich ist, der sieht ja heute, dass wir nicht nur von Dingen und Verhältnissen und Menschen bedroht sind, sondern von viel schrecklicheren Mächten, von dämonischen Mächten von unten. Ich las gestern dass alle 8 Stunden in der Schweiz, dem reichen Land, die so gut haben, dass da alle 8 Stunden sich ein Mensch das Leben nimmt. Ich weiß nicht, wie es hier ist, wird alle 7 Stunden sein. Alle 8 Stunden, ja? Stimmt. Nimmt sie an das Leben in der kleinen Schweiz. Wie mag es hier sein? Das spüren wir, das von der kalten Faust Satans, des Teufels. Wenn ich dran denke, wie viel Schwermütige, neurotische Menschen rumlaufen, dann spüre ich etwas davon, dass wir von unten bedroht sind. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen Paul Klee kennen. Das ist einer von den modernen Malern, man kann nicht mal sagen abstrakte Kunst, sondern absolute Kunst hat er es genannt. Einer von den modernen Malern, Paul Klee, hat ein Bild gemalt, das ich eigentlich sehr liebe. Ich will versuchen, dieses abstrakte Bild Ihnen zu schildern. Der Hintergrund ist unheimlich schwarz. Nur schwarz. Und davor ist, er nennt es Stillleben. Da stehen ein paar Vasen und Kannen, sonst nichts. Aber wenn Sie es näher ansehen, dann merken Sie, diese paar toten Dinge, die sind drohend. So eine Kaffeekanne, immer wie ein grinsendes, hämisches Gesicht. Henkel, Schnauzen von den Kannen sind wie drohend erhobene Arme. Es ist, wenn dieses Bild sagt, alles bedroht mich, alles ist gegen mich. Wer es unter uns, der dieses moderne Lebensgefühl nicht kennt, das Paul Klee hier ausdrückt, alles bedroht mich. Aber bei diesem Bild ist das nur das Erstaunlichste. Mitten in dieses Stillleben hinein hat er ein kleines zweites Bild gemalt, nur ein paar Strichen. Das liegt da, wie ein Blatt liegt das da drin. Jakob ringt mit dem Engel. Jakob ringt mit dem Herrn. Und da sagt dieser ganz und gar berühmte moderne Dichter Paul Klee, Mensch, und schrecklichste Bedrohung kommt nicht nur von den toten Dingen und unserer Umgebung und Menschen, sondern die schrecklichste Bedrohung kommt von Gott. Wollen Sie es klar machen? Gott bedroht uns. Es lachhaft, wenn Menschen Gott leugnen oder ihm vorübergehen. Gott ist die größte Bedrohung. Sehen Sie, das ist der Hintergrund unseres Textes. Das ist absolut nicht so ein billiges Trostwörtchen für die Oma an der silbernen oder goldenen Hochzeit oder sowas. Keine Rede. Das ist ein unheimliches Wort, das steht dahinter. Dass wir bedrohte Leute sind von Satan und Welt und Gott. Sie glauben das nicht, dass Gott uns bedroht? Sie kennen doch ein bisschen biblische Geschichte. Sie kennen die Geschichte, wie die Ägypter mit Mann und Heer ins Rote Meer gestoßen werden und untergehen. Wer hat sie da reingestoßen? Wer hat sie da reingestoßen? Gott hat sie hineingestoßen. Haben Sie Garantien, dass Gott uns nichts mehr tut? Hören Sie auf mit Ihrem lieben Gott. Gott hat ein Heer ins Meer gestoßen, ins Rote Meer. Ich hätte beinahe gesagt, wer garantiert Ihnen ja, dass Gott uns nicht ins Rote Meer stößt? Meinen Sie denn, es ist ein Volk, dass wie wir im Abendland Gott behandeln, dass das lange gut gehen kann? Dass das lange gut gehen kann? Es gibt eine erschütternde Geschichte in der Bibel von dem König Belsazar. Der sitzt mit 1000 seiner Gewalt in dem Bankettsaal und säuft und zecht und feiert. Und dabei loben sie ihre hölzernen und steinernen Götzen und ihre goldenen Götzenbilder. Und dann können sie es nicht lassen, den lebendigen Gott zu höhnen. Das gehört dazu, wenn Männer 3 Schnäpse hinter sich haben, dass man Gott lästerlich redet. Fangen an, Gott zu höhnen. Wenn schmutzige Reden gewesen sein, bewusst seine Gebote weg. Und plötzlich erscheint an der Stirnwand dieses Saales eine Schrift. Gottes Finger schreibt. Legen Sie selber nach im Buch Daniel. Wie der König erschrickt. Gott hat sich mit mir beschäftigt. Und dann kriegt das gedolmetscht, was da steht. Gewogen, gewogen und zu leicht befunden. Und ich bin überzeugt, dass eine Menge hier sitzen, gegen die jetzt schon Gottes Flammschrift zeugt, gewogen und zu leicht befunden. Und wir wollen uns ernst fragen, ob es nicht diese Flammenschrift gegen Sie und gegen mich zeugt, gewogen und zu leicht befunden. Gott kann wegwerfen. Gott kann in Ewigkeit wegwerfen. Sehen Sie, das ist die schrecklichste Bedrohung. Und das steht hinter unserem Text, das müssen Sie sehen. Der moderne Mensch fühlt sein Bedrohtsein. Ich sage mir mal, jeder Philosoph, jeder Schriftsteller redet davon, jeder Politiker redet davon, wissen alles anders zu sagen und dann ein bisschen Optimismus drauf. Und da kommt die Bibel und sagt, ein modernes Lebensgefühl ist ganz richtig, nur du bist viel bedrohter, als du ahnst. Denn der, dem keiner widersteht, der bedroht dich auch. Gott schweigt zu keiner Sünde, zu keiner. Da können Sie sagen, wir denken anders über dies und jenes. Gottes Gebote stehen ehren und Gott schweigt zu keiner Sünde von uns allen. Sehen Sie, wir sind bedrohter als das moderne Lebensgefühl des ahnt. Und das war der elektrische Schlag. Der erste elektrische Schlag, den ich kriegte hier. Mensch, dieses Bibelwort spricht das aus, was die ganze moderne Welt ahnt und zeigt es noch deutlicher. Und nun kommt mein zweiter Teil. Den zweiten Teil, der zweite elektrische Schlag, da stolpert man in der Zunge. Der zweite elektrische Schlag, den überschreibe ich, was ist das für ein seltsamer Bunker? Was ist das für ein seltsamer Bunker? Der Name des Herrn, aber zweitens, was ist das für ein seltsamer Bunker? Der Name des Herrn ist ein fester Turm, so heißt es wörtlich. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Während des Krieges wurde im Berliner Tiergarten ein riesiger Hochbunker gebaut für die damalige Reichsregierung. Er ist nachher von da nicht gebraucht worden, es haben sie andere drin häuslich niedergelassen. Aber wer Berlin so in den letzten Kriegsjahren besucht hat, der weiß von diesem unendlichen Bauen an diesem unüberwindlichen Hochbunker da im Tiergarten. An diesen Turm der Bewahrung und Rettung musste ich oft denken bei diesem Wort. Der Name des Herrn ist ein fester Turm. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Es gibt also Menschen, die nicht mehr bedroht sind. Hören Sie? Es gibt also Menschen, steht hier, die nicht mehr bedroht sind. Weder vom Teufel, noch von Gott, noch von Verhältnissen, noch von Menschen. Und wenn Sie mal in die Bibel hineinhorchen, dann werden Sie mit Erstaunen feststellen, da wird nicht nur dieses moderne Lebensgefühl ausgesprochen, sondern auch ihm ins Gesicht hinein das Gegenteil gesagt. Ich fürchte mich nicht, was können mir Menschen tun? Oder unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Oder du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Oder sehen Sie ins Gesangbuch, haben Sie es eben gemerkt, was Sie gesungen haben? In deinem Zeitalter, wo alle von der Bedrohtheit wissen, unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Das ist nicht eine christliche Übertreibung, mal so von 8:30 bis 8:45. Lass von Ungewittern rings die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Es gibt also Menschen, die einen Hochbunker gefunden haben und sich da häuslich niedergelassen haben und sagen, wir sind nicht mehr bedroht. Der Gerechte läuft dahin und wird beschirmt. Sehen Sie, jetzt möchte ich Sie, wenn Sie Konfirmanden wären, würde ich jetzt fragen, liebe Kinder, was ist denn das wohl für ein fester Turm, in den diese Menschen sich geborgen haben, dass sie sagen können, und am Schatten meiner Flügel verlocke ich, was für ein fester Turm ist das, liebe Kinder? Und dann kommt prompt, das ist Gott. Hat doch Luther schon gesungen, fester Turm ist unser Gott, ja? Feste Burg ist unser Gott. Und sehen Sie, das ist der zweite elektrische Schlag. Das steht nicht hier. Steht nicht hier ein feste Burg, unser Gott. Wie sollte es auch da stehen, wenn Gott die größte Bedrohung ist? Das habe ich eben gesagt. Wenn Gott mich Sünder bedroht, wie soll das stehen? Sehen Sie, das ist der zweite elektrische Schlacht, dass da was Merkwürdiges steht. Da steht nicht ein feste Burg ist unser Gott, da steht, also das Lied ist richtig, ich muss den zweiten Vers immer gleich dazu singen, dann ist das Lied richtig, wenn ich es gegen Luther sagen, den Nationalheiligen, alle evangelischen Deutschen. Aber, also das steht hier nicht, nicht wahr? Sondern bitte achten Sie, was im Wort Gottes steht. Da steht, der Name des Herrn ist ein festes Schloss. Der Name des Herrn ist ein festes Schloss. Und der Name des Herrn, der uns geoffenbart ist, heißt Jesus. Der Name des Herrn ist ein festes Schloss. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Der Name Jesus ist der feste Turm. Der Name Jesus ist der Hochbunker. Wieso? Sehen Sie, das möchte ich Ihnen erklären. Bitte passen Sie da gut auf. Das soll ich nicht sagen, aber ich bitte Sie doch. Passen Sie mal gut auf, denn das ist außerordentlich wichtig, was ich jetzt zu sagen habe. Das hier steht, der Name des Herrn Jesus ist ein fester Hochbunker, bei dem die Bedrohtheit unseres Lebens zu Ende geht. Da sind wir sicher. Wieso der Name Jesus? Ich will Ihnen das erklären. Kürzlich sagt eine Frau zu mir, ach ja, Herr Pastor, also beim Pastor reden alle Leute, Männer und Frauen, immer so ein bisschen christlich, nicht? Ich sage immer, wie ich junger Offizier war, erzählt mir jeder eine Zote. Seit ich Pfarrer bin, erzählt mir jeder was Christliches. Das ist komisch. Die Welt sich geändert. Ach ja, sagt da so eine Frau, Herr Pastor, man muss eben recht auf den Herrgott vertrauen. Da habe ich gesagt, da werden Sie schlechte Erfahrungen machen. Wieso? Tja, sage ich, lassen Sie mal nun wirklich ernst werden. Mit Not. Nehmen Sie an, Sie kriegen Krebs. Oder mit furchtbaren Anfechtungen und Versuchungen. Und da wollen Sie auf den Herrgott vertrauen. Ja, wo ist denn der? Wo ist die Tür zu ihm? Wo ist denn seine Hand? Und wenn Sie ihn anrufen, dann hört er Sie nicht. Denn auf den Namen hört Gott gar nicht. Wenn auf der Straße einer Meier ruft, drehe ich mich nicht rum. Ich heiße nicht Meier. Das ist ein hübscher Name, aber ich heiße nicht Meier. Und der Mann kann brüllen, so wie er will, drehe ich mich nicht rum. Ich heiße nicht Meier. Ich heiße Busch. Lass ihn Busch brüllen. Gott heißt nicht Herrgott. Nirgendwo steht das. Von der ersten bis zur letzten der Bibel steht nirgendwo Herrgott. Rufen Sie Gott, den Herrgott an, er wird Ihnen nicht antworten. Den Namen kennt er nicht. Und sehen Sie, Sie werden schlechte Erfahrungen machen, sagt der Frau. Sie kennen ihn nicht. Und er ist Ihnen fremd. Ich weiß, jetzt sitzen Leute hier und sagen, aber lieber Pastor Busch, ist doch Hauptsache, wir, bitte hören Sie gut zu, Hauptsache, wir glauben an höheres Wesen. Wie wir es nennen, ist doch egal, hat der gute, olle Landsmann Goethe schon gesagt. Name, Schall und Rauch, nicht? Ob wir den Vorsehung oder Schicksal oder Allah oder Herrgott nennen oder höheres Wesen, doch ganz egal, Hauptsache, wir glauben dran. So sage ich, das ist also egal. Ich will Ihnen was sagen. Wenn es wirklich in Ihrem Leben ernst wird, dann ergreifen Sie in Ihrer Not die Hand des Schicksals. Bergen Sie sich bei der Vorsehung, wenn Sie können. Rufen Sie mal ein höheres Wesen an. Es stellt sich da plötzlich heraus, Sie kennen Gott nicht mit Namen und er ist ihnen fremd. Und sie ihm. Und sie ihm. Mit diesem ganzen bürgerlichen Religionsquatsch können sie im Ernstfall nicht bestehen. Und das hat sich ja nur in den vergangenen letzten 50 Jahren herausgestellt. Aber ganz anders ist es mit dem Namen Jesus. In Jesus hat der lebendige Gott sich geoffenbart. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird selig werden. Wer Jesus kennt, kennt Gott. Jesus, nicht Religion, nicht Gott, nicht Herrgott, nicht Allah, nicht Buddha, nicht Vorsehung, sondern Jesus. Auch den Namen können Sie anrufen. Das ist der Name, den er uns genannt hat. Wer den Namen Jesus anruft, soll errettet werden. Der Name Jesus ist ein festes Schloss. Nennen Sie Jesus und dann kennen Sie Gott mit Namen. Dann kennen Sie Gott mit Namen. Hier besteht nicht eine Anfechtung, wenn er nicht lernt, Jesus anrufen. Euer Leben erleidet Schiffbruch, wenn ich lerne, Jesus anrufen. Vor dem Namen Jesus weicht sogar die Hölle. Es braucht sich keines Leben zu nehmen, der Jesus anrufen kann. Braucht er nicht. Ja, vor dem Namen Jesus legt sogar der lebendige Gott das drohende Schwert weg. Denn in Jesus habe ich Vergebung der Sünden, Versöhnung und Frieden mit Gott. Der Name des Herrn Jesus ist ein festes Schloss. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Sehen Sie, ich bitte Sie herzlich, kommen Sie aus dem allgemeinen Religionsgemenge raus, was keine drei Pfennige wert ist. Im Evangelium sind uns klare Dinge gesagt. In Jesus reicht uns Gott die Hand. In Jesus macht er sich uns bekannt. In Jesus kommt er zu uns. In Jesus gibt er uns Heil. Der Name des Herrn ist ein festes Schloss. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Sehen Sie, das ist der zweite elektrische Schlag, den ich gekriegt habe. Das hier nicht steht der Herr, sondern Name des Herrn. Der Name des Herrn. Und jetzt kommt der dritte. Dreimal elektrischer Schlag. Welch modernes Lebensgefühl. Welch ein seltsamer Bunker. Und das dritte. Was ist das eigentlich für eine Sprache, die hier gesprochen wird? Was ist das für eine unerhörte Sprache, die hier gesprochen wird? Drittens, pass mal auf. Was ist das für eine unerhörte Sprache, die hier gesprochen wird? Ich habe neulich folgenden schönen Satz gehört. Was ist die Aufgabe eines Pfarrers? Bitte, was ist die Aufgabe eines Pfarrers? Wissen Sie? Es gibt Kerle, die haben 8 Semester Theologie studiert und wissen es auch nicht. Also, da war eine schlichte Frau, die wusste es. Die sagte, ein Pfarrer, der ist dazu da, die Leute zur Gottesfurcht und zum Guten zu ermahnen. Das ist nett, nicht? Das ist also wirklich nett. Und ich sollte sie also jetzt wacker ermahnen. So, und das ist also die allgemeine Vorstellung. Doch schön sagte mir mal ein großer Zechenherr, dass sie die Jugend zum Guten ermahnen. Und bitte, jetzt schauen Sie mal unseren Text an. Sehen Sie, der dritte elektrische Schlag, da wird überhaupt nichts ermahnt. Da werden nur Tatsachen festgestellt. Der Gerechte läuft dorthin, nicht gerechter Lauf, sondern der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Der wird überhaupt nicht ermahnt, da werden Tatsachen konstatiert. Und was für Tatsachen, bitte wollen Sie es mal aufnehmen, dass die Gerechten frei sind von jeder Bedrohung, im Frieden leben dürfen, jauchzen und dass allen anderen in Zeit und Ewigkeit nicht zu helfen ist. Das steht hier. Diese Tatsache wird konstatiert. Wir haben diese eine Botschaft, wer sie nicht nimmt, dem ist nicht zu helfen. Die Kirche sollte aufhören, allen Leuten nachzulaufen. Wir haben der Welt nichts anderes als zu sagen als dies. Nimmt sie's nicht, dann mag sie in ihrer Bedrohung zugrunde gehen. Nicht wahr? Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Da ist keine Spur von Ermahnung. Konstatieren von Tatsachen. Und da entsteht natürlich die Frage, wer ist denn das ein Gerechter? Da kommt ja doch alles drauf an, dass man das weiß. Ich meine, da muss man doch wissen, nicht? Wenn das die einzigen Leute sind, die nicht mehr bedroht sind, da muss man doch wissen, wer ein Gerechter ist. Es kommt alles drauf an, das zu wissen. Jetzt will ich Sie mal kurz und knapp sagen, halten Sie sich fest. Ein Gerechter ist ein Mensch, der in der völligen Erkenntnis, dass er ein Sünder ist und das nicht mehr leugnet und das nicht mehr leugnet, weil er in der Wahrheit steht, zum Kreuze Jesu Christi kommt, seine Sünde bekennt und im Glauben die Gerechtigkeit, die Jesus uns erworben hat, annimmt. Der ist gerecht vor Gott.
der ist gerecht vor Gott. Wie sagt Paulus? Nun, wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Meine Freunde, wer Frieden mit Gott, Vergebung der Sünden, neues Leben in Jesus gefunden hat, dem braucht man nicht mehr Ermahnungen zu geben. Nein, braucht man nicht. Der weiß, was er an seinem Heiland hat, und der birgt sich schon ganz von selber in ihm und weiß, ohne ihn kann ich nichts tun. Der Gerechte läuft dorthin zum Namen des Herrn und wird beschirmt. Keine Frage, ist denn das eine fremde Sprache? Gerechtigkeit Jesu, Vergebung der Sünden, ist eine fremde Sprache, ne? Kommt in der Zeitung nicht vor. Und jetzt sage ich Ihnen, wenn Ihnen das eine fremde Sprache bleibt, dann bleiben Sie in Ihrer Bedrohtheit und kommen so oder so um. Der Gerechte aber, der Sünder, den Jesus gerecht gemacht hat, freut sich seiner Festung. Unter dem Schatten deiner Flügel verlocke ich. Und ich möchte Ihnen doch wünschen, ich kann Sie nicht dazu ermahnen, ich möchte Ihnen wünschen, dass Sie zu den Leuten gehören, von denen das gesagt ist. Der Name des Herrn Jesus ist ein fester Turm, der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir, dass das Evangelium nicht ein nebuloses Geschwätz, ein dunkles Gefühl ist. Oh Herr, wir danken dir, dass du deine Leute errettest aus dem nebulosen Geschwätz dieser Welt. Wir danken dir, Herr Jesus, dass dein Kreuz wirkliche, ganz reale Errettung ist. Und hilf allen denen, die noch nicht in dem festen Turm sind, dass sie hineinkommen. Amen. Wir bleiben stehen und singen aus dem Liede 33, den dritten Vers. Nein, nein. Segen wollen wir aus Anhang 9 den sechsten Vers singen. Behalte Welte, deine Freunde sind mir gar zu wandelbar. Den letzten Vers. Wir werden stille. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.